Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das sogenannte Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten hat in den Herbstferien zu einem Ansturm geführt auf Corona-Tests. Dabei arbeiten die Labore eigentlich jetzt schon am Limit, alleine um die medizinisch notwendigen Tests schnell abzuarbeiten. Eine andere Art von Test und eine neue Strategie sollen die Lage nun entspannen. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns heute um eine stille Pandemie in den Krankenhäusern und um ein Weltraumradar, das Satelliten und Schrott im Auge behalten soll. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Morgen soll in Deutschland eine neue Teststrategie in Kraft treten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat versprochen, dass im Monat gut 9 Millionen sogenannte Antigentests zur Verfügung stehen werden. Das würde die gesamte Testkapazität ungefähr verdreifachen. Aber was ist damit tatsächlich gewonnen? Diese Frage will ich nun klären mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, zunächst einmal, wir kennen den PCR-Test. Jetzt sollen die Antigentests kommen. Wo genau liegt denn da der Unterschied?
Also erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Beide Testvarianten weisen das Virus selbst nach, also die aktive Infektion. Und beide verwenden auch dasselbe Ausgangsmaterial, nämlich einen Abstrich aus Nase und Rachen. Und den muss ein medizinischer Profi machen, das hält die Teststrategie fest. Jetzt zu den Unterschieden. Die PCR, die reagiert auf das Erbmaterial von SARS-CoV-2, ist extrem empfindlich, aber sie muss eben im Labor gemacht werden und da kommt es ja aktuell zu Verzögerungen. Antigentests, die reagieren nicht aufs Erbgut, sondern auf die Hülle des Erregers, sind vielleicht nicht so empfindlich. Dafür sind sie sehr schnell. Und ähnlich wie beim Schwangerschaftstest zeigen Streifen schon nach einer Viertelstunde an, positiv oder negativ. Und das geht direkt vor Ort in der Arztpraxis, im Altenheim. Und das ist eben der Riesenvorteil dieser Antigentests. Aber wie gesagt, den erkauft man sich mit einer geringeren Empfindlichkeit.
Also schnell sind sie, aber dafür nicht so genau. Wie groß ist denn die Verlässlichkeit? Und da muss man ja zwei Fälle unterscheiden. Also falsch positive Ergebnisse, der Test zeigt eine Infektion an, obwohl in Wirklichkeit keine vorliegt, oder falsch negativ, wo eine Infektion übersehen wird. Wie schneiden denn hier die Antigentests ab?
Also die Hersteller sagen, die sind alle super natürlich, aber die werden jetzt tatsächlich auch gerade validiert und mit der PCR verglichen. Und da zeigt sich dieser Fall, dass eine gesunde Person fälschlich als infiziert bezeichnet wird, der ist wirklich sehr selten. Und so ein falsch positiver Befund, der macht ja Angst, der führt auch zu einer Isolation der Amtlichen. Aber alle sind sich einig, da muss in jedem Fall eine PCR zur Bestätigung her, die das dann im Zweifelsfall korrigieren kann. Medizinisch relevanter ist der Fall, dass jemand ein negatives Ergebnis bekommt, obwohl er infiziert ist. Und das tritt bei diesen Antigentests doch deutlich häufiger auf als bei der PCR. Aber, und das ist entscheidend, diese Fehler passieren bei niedrigen Virenkonzentrationen. Also wenn jemand eine echte Virenschleuder ist, dann wird er verlässlich erkannt. Und im Grunde sagt ein negatives Ergebnis, man ist aktuell keine Gefahr für andere. Am nächsten Tag kann das schon anders aussehen. Und deshalb muss man weiter die AHA-Regeln beachten. Sonst kann es einem gehen wie im Weißen Haus. Da gab es viele Tests und trotzdem hat sich Donald Trump angesteckt.
Ja, abgesehen von dieser speziellen Situation, wo, also für welche Fälle, für welche Umstände würden denn Mediziner zum einen oder zum anderen Test greifen?
Also die PCR, die bleibt der Goldstandard, da sind sich alle einig in der medizinischen Diagnostik. Wenn jemand Symptome hat, dann muss wirklich ganz klar sein, liegt das an SARS-CoV-2 oder nicht. Auch die Tests von Kontaktpersonen, da ist eine hohe Empfindlichkeit entscheidend, das heißt, da muss die PCR ran. Es gibt aber andere Situationen, in denen ist der Antigentest sinnvoll. Da geht es dann vor allem um den Schutz von anderen. Beispiel Altenheim, Sie wollen Ihren Opa besuchen und natürlich ihn dabei nicht anstecken. Da kommt es vor allem darauf an, sind Sie heute infektiös, bilden Sie gerade jetzt viel Virus. Und das können die Antigentests sehr gut nachweisen. Intelligent eingesetzt helfen sie dann auch, die Labore zu entlasten, sodass die wichtigen PCR-Ergebnisse schneller vorliegen.
Verschiedene Anwendungsgebiete, also für verschiedene Tests. Die Details dazu werden geregelt von der neuen Teststrategie. Was genau wird denn da festgelegt?
Also die Teststrategie sieht vor, dass diese Antigentests in Krankenhäusern, in Heimen, in Reha-Einrichtungen und so weiter eingesetzt werden. Und zwar beim medizinischen Personal, bei den Bewohnern und eben auch bei den Besuchern. Und konkret sollen jedem Kranken- oder Heimbewohner, je nach Art der Einrichtung, eine gewisse Zahl solcher Tests pro Monat zur Verfügung stehen, um eben gefahrlose Besuche zu ermöglichen. Ist das Ergebnis von so einem Test negativ, dann ist der Besuch ganz klar gestattet. Ist er positiv, dann greift das normale Infektionsschutzgesetz. Das heißt, das wird ans Gesundheitsamt berichtet. Die Person muss sich isolieren und dann wird der Befund eben per PCR gesichert. Also auch ein positiver Antigentest, der hat durchaus Konsequenzen. Übrigens wird nicht jede Sorte dieser Antigentests von den Krankenkassen bezahlt. Das Robert-Koch-Institut hat Qualitätskriterium aufgestellt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird demnächst eine Liste mit Tests veröffentlichen, die diesen Mindeststandards auch genügen.
Das also ist die offizielle Strategie. Viele Menschen, denke ich mir, möchten aber auch aus anderen Gründen einen Schnelltest auf Corona haben. Allen voran natürlich Familien, die in den Urlaub wollen. Was ist denn mit denen?
Also erstmal, diese Antigentests, die sind in den Apotheken bereits gelistet, die kann man bestellen, aber die werden nicht an jedermann abgegeben und nicht an jeder Frau, sondern wirklich nur an Mediziner. Wie gesagt, das sind keine Selbsttests, da muss ein Profi diesen Abstrich nehmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber theoretisch kann jeder Arzt so einen Test für Sie bestellen und dann auch das Ergebnis bestätigen. Sie müssen natürlich selber bezahlen, die Kosten sind wahrscheinlich geringer als eine PCR, das ist noch so ein bisschen offen, da fehlt noch die Gebührenordnung. Vor allem ist aber unklar, werden die Ergebnisse denn auch wirklich akzeptiert in den Urlaubsgebieten? Ich habe mal angefragt, im Moment bestehen die Länder noch auf den PCR-Tests und ob sie die Regelungen anpassen auf diese Antigentests und wann das passiert, das ist offen. Und vor allem, auch wenn 9 Millionen Tests zur Verfügung stehen, die werden nicht reichen, um alle Reisenden, alle Fußballfans, alle Besucher von Konzerthallen freizutesten. Da wird man auch künftig auf Einschränkungen achten müssen.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth, zur neuen Teststrategie auf SARS-CoV-2. Und im Juni infizierten sich im Zusammenhang mit dem Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönjes über 2000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus. Eine wichtige Rolle dabei spielte die Umluftkühlanlage, die die Luft in bestimmten Räumen immer wieder im Kreis führte und damit natürlich eben auch die Viren. Klimaanlagen oder Belüftungssysteme können also durchaus eine Rolle spielen bei der Übertragung von Covid-19, gerade im bevorstehenden Winter. Unser Autor Piotr Heller hat nachgefragt, welche Gefahr lauert denn tatsächlich in den Lüftungsschächten? Und die Antwort lautet mal wieder wie?
Die Antwort lautet mal wieder, es kommt drauf an. Zum Beispiel darauf, wie modern das Gebäude ist.
Die Anlagen, die heute installiert werden, die arbeiten im Wesentlichen schon mit Frischluft, weil man auch da eine Trendwende verzeichnen kann, während früher diese raumlufttechnischen Anlagen häufig auch noch als Klimaanlagen verwendet wurden, geht man heute dazu über, dass man diese Heiz- und Kühlfunktion trennt und die raumlufttechnische Anlage dann wirklich nur noch zur Luftversorgung nutzt.
Erklärt Christoph Kaup, Raumluftexperte von der Hochschule Trier. Solche Anlagen versorgen das Gebäude mit Außenluft, sorgen somit für einen ständigen Austausch und senken über Verdünnung die Virenlast in den Räumen. Aber das sind, wie er sagt, die Anlagen, die heute installiert werden. Die Belüftungssysteme mancher Gebäude sind aber Jahrzehnte alt.
Was man auch häufig hat, das ist auch das, was bei Tönjes aufgeschlagen ist, sogenannte Sekundärluftgeräte.
Die saugen die Luft aus dem Raum, kühlen sie ab und pusten sie dann wieder zurück. So arbeiteten die Klimaanlagen im Zerlegebetrieb des Fleischproduzenten Tönjes. Experten zufolge, die den dortigen Massenausbruch untersuchten, spielten diese Anlagen eine wesentliche Rolle bei den Ansteckungen. Diese Maschinen sind sozusagen der Worst Case, wenn sich ein Infizierter im Raum befindet, denn sie führen die kontaminierte Luft immer wieder im Kreis und verteilen sie. Zwischen diesen beiden Extremen, also der Anlage, die rein mit Frischluft arbeitet und der, die die Luft zirkulieren lässt, gibt es noch Abstufungen. Das sind Maschinen, die die Luft zirkulieren lassen und sie teilweise mit Frischluft versetzen. Die Europäische Gesundheitsagentur ECDC, die WHO und das Arbeitsministerium empfehlen durch die Bank weg, auf diese Umwälzung der immer gleichen Luft zu verzichten, sofern das technisch möglich ist. Doch das ist nicht immer der Fall. dann muss man darauf achten, dass die Anlagen die Luft filtern.
Da wird momentan ja sehr ausgiebig diskutiert, HEPA-Filter einzusetzen, also High Efficiency Particulate Air Filters. Die scheiden auch nahezu 100% aller Keime ab.
Und werden auch vom Arbeitsministerium als geeignet bezeichnet.
Aber das Problem ist, dass die Anlagen häufig dafür gar nicht geeignet sind. Man braucht Platz, um den Filter einzubauen, und sie brauchen Elektroenergie, also der Ventilator muss dafür ausgelegt sein. Und wenn ich den jetzt in eine bestehende Anlage einbaue, die dafür nicht ausgelegt ist, dann reduziert sich der Volumenstrom.
Die Anlagen fördern also weniger Luft, was weniger Austausch bedeutet. Verkauft tun es auch die nicht ganz so effektiven Filter. Denn mit denen könnte auch eine vergleichsweise schwache Belüftungsanlage die Luft öfter umwälzen und die Raumluft so von Viren befreien. Außerdem schwebt ihm noch eine andere Lösung vor.
Da bietet sich zum Beispiel die UVC-Bestrahlung an. UVC-Bestrahlung ist sehr energiereich und geeignet, die DNA von Zellen zu zerstören. Und damit wird der Keim wirkungslos. Und man kann damit Entkeimungsraten auch an die 100% erreichen. Gerade weil auch Corona ein sehr empfindliches Virus ist.
Gegenüber den Filtern hätte die Bestrahlung der Luft mit UVC den Vorteil, dass man sie nach Bedarf steuern könnte. Jedoch wurde diese Technologie zwar erforscht, sei aber in der Industrie lange nicht angekommen, sagt Kaub, weshalb sie heute noch nicht so etabliert ist.
Sind Klimaanlagen potenzielle Virenschleudern? Es kommt drauf an, sagt Piotr Heller. Soweit zur aktuellen Pandemie. Nun möchten wir uns sozusagen einer stillen Pandemie zuwenden, bei der es nicht um Viren geht, sondern um Bakterien. Bakterien, gegen die gängige Antibiotika mittlerweile wirkungslos geworden sind. Schätzungen für Deutschland gehen von 10.000 bis 20.000 Todesfällen jährlich aus, die auf das Konto der resistenten Erreger gehen. Nun melden sich Fachleute zu Wort mit der Forderung, aus der Corona-Pandemie zu lernen für die Eindämmung dieser Krankenhauskeime. Sie mahnen förmlich einen Paradigmenwechsel an bei der Infektionsbekämpfung. Zu diesen Fachleuten gehört auch Professor Maria Fehreschild vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Sie arbeitet an den Universitätskliniken in Köln und Frankfurt am Main. Von ihr wollte ich wissen, wie könnte denn dieser Paradigmenwechsel aussehen?
Ich denke, wir haben jetzt im Rahmen der Covid-19-Pandemie eine bisher beispiellose Bündelung von Aktivitäten weltweit gesehen, sowohl politischen Aktivitäten, wissenschaftlichen Aktivitäten, innerhalb der verschiedenen medizinischen Versorgungssysteme Aktivitäten. Und diese konzentrierte Zusammenarbeit, um ein Problem innerhalb der Infektionsmedizin zu lösen, die haben wir quasi neu gelernt, würde ich sagen, und die müssen wir transferieren auf andere Probleme. Und wie Sie ja bereits sagten, ein weiteres sehr auch weltweit relevantes Problem sind die multiresistenten Bakterien. Und hier wäre es aus unserer Sicht dringend an der Zeit, ähnliche Konzepte zu implementieren, wie wir es jetzt für Covid-19 tun.
Bei Covid-19 haben wir es mit einer viralen Infektionskrankheit zu tun. Bei der Verbreitung von resistenten Bakterien, da geht es eben um Mikroben. Warum denken Sie, dass wir aus der aktuellen Pandemiesituation etwas lernen können über den Umgang mit Krankenhauskeimen, mit Bakterien?
Also zum einen sind die Betroffenen ganz ähnliche Menschen wie die Menschen, die Risikopatienten für komplizierte Verläufe einer Covid-19-Infektion sind. Das sind vor allem die älteren, multimorbiden und immunsupprimierten Patienten. Und zum anderen kommen hier die gleichen Komponenten zur Anwendung, die eben auch im Management von Covid-19 wichtig sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man im Einzelfall das identisch managt, aber die Notwendigkeit der Zusammenarbeit dieser Komponenten ist sehr vergleichbar.
Ja, aber die Corona-Pandemie belastet ja die Volkswirtschaften weltweit sehr stark. Können wir uns denn den Kampf gegen multiresistente Bakterien in dieser Situation überhaupt noch leisten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke aber, dass die Konsequenzen dieser anderen stillen Pandemie der multiresistenten Bakterien, die sind auch sehr teuer im Management. Und ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, das können wir uns nicht leisten, uns um dieses Problem zu kümmern. Denn die Folgekosten, die sind viel höher, als wenn man sich eben jetzt effektiv um das Problem kümmern würde.
Nun gibt es ja auch Menschen, die diese Argumentation umkehren, um die gegenwärtigen Maßnahmen gegen Covid-19 zu kritisieren. Sie sagen, wir haben Tausende von Todesfällen durch multiresistente Keime, die wir bisher akzeptiert haben. Warum sollten wir dann nicht auch all die Corona-Toten genauso akzeptieren? Was antworten Sie denn darauf?
Ich kann da als Ärztin nur sagen, und ich hoffe, dass auch Nicht-Ärztinnen und Ärzte das so beantworten würden, dass wir uns natürlich um alle Menschen in unserer Bevölkerung kümmern müssen, egal welches Risikoprofil sie vorweisen. Und ich kann dieser Argumentation nicht gut folgen und finde auch, dass es da sehr wenig zu diskutieren gibt an diesem Punkt.
Sagt Maria Fehrenschild vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Mehr als 3000 aktive Satelliten kreisen um die Erde. Dazu kommen Millionen von Teilen des Weltraumschrotts, defekte Satelliten, alte Raketenstufen und Bruchstücke explodierter Objekte. Die Lage auf den Umlaufbahnen wird immer unübersichtlicher. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Bundeswehr wollen sich nun ein besseres Bild von den Objekten im All machen. Gestern wurde dafür die Radaranlage Gestra in Betrieb genommen. Dirk Lorenzen war in Koblenz mit dabei.
Am Rande des Standortübungsplatzes Schmittenhöhe bei Koblenz stehen zwischen Bäumen und Sträuchern zwei große weiße Container. Beide haben an einem Ende eine charakteristische weiße Kuppel und sehen auf den ersten Blick aus wie kleine Sternwarten. Doch die Container enthalten keine optischen Teleskope, sondern eine hochmoderne Radaranlage, erklärt Uwe Wirth, Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Wir sehen hier die Senderkonfiguration. Das System besteht aus zwei Elementen, einem Sender und einem Empfänger, räumlich voneinander getrennt, so Distanz ungefähr 150, 200 Meter. Und das ist die Sendeeinheit, bestückt mit 256 Hochleistungsmodulen, die künftig uns in die Lage versetzen wird, Weltraumschrott in 300 bis 3000 Kilometer zu vermessen.
In dieser Höhe reflektieren Satelliten oder Stücke des Weltraumschrotts die mit über 250 Kilowatt ausgesandten Radarpulse des Senders. Die Echos empfängt dann das zweite Gerät von Gestra. Das ist die Abkürzung des englischen Begriffs Deutsches Experimentelles Weltraumüberwachungs- und Verfolgungsradar. Der Name der gut 40 Millionen Euro teuren Anlage ist Programm, erklärt Generalleutnant Klaus Habersetzer. Er ist Kommandeur des Zentrums Luftoperationen der Bundeswehr, zu dem auch das Weltraumlagezentrum in Uedem am Niederrhein gehört, das künftig die Gestra-Daten auswertet.
Im All droht, sage ich mal, im Moment eine Entwicklung der Überpopulation. Wir haben heute doch diese Megakonstellationen, die ja in aller Munde sind, unter anderem auch von SpaceX, die quasi wöchentlich ins Weltall verbracht werden, insbesondere in die erdnahen Umlaufbahnen. Eine hohe Population, und dann ist es ganz wichtig, die Bahndaten genau zu kennen, um die eigene Weltrauminfrastruktur zu schützen, also konkret Ausweichmanöver zu planen. Es kann auch die ISS, die Internationale Weltraumstation, betreffen, um dann einfach jeden Schaden abzuwenden.
Erst im Frühjahr musste ein kostbarer ESA-Satellit einem Satelliten des Starlink-Netzes von SpaceX ausweichen. Gab es noch vor wenigen Jahren nur rund 1000 funktionstüchtige Satelliten, so sind es nun bereits über 3000. Bald könnten es sogar 40.000 sein. Gestra soll nun helfen, in diesem himmlischen Durcheinander nicht den Überblick zu verlieren, indem es stets Daten zur aktuellen Situation in den Umlaufbahnen liefert.
Es kommt zu Kollisionssituationen, zu möglichen Annäherungen von diesen Satelliten. Man muss diesen Verkehr regulieren, managen. Dazu muss man aber wissen, wo sich die Objekte befinden. Und da sie von sich aus selber nicht sagen, hallo, hier bin ich, brauchen wir solche Systeme wie das Gestra, die exakte Bahnen vermessen können, damit wir die Objekte identifizieren bezüglich ihres Ortes und ihrer Position.
Das E in Gestra steht für experimentell. Denn das Radar erprobt ganz neue Technik. Es scannt geradezu die Umlaufbahnen und kann zeitgleich einzelne Objekte für wenige Minuten gezielt verfolgen. Künftig machen seine Daten klar, wo im Weltraum welche Gefahren drohen und wie DLR, ESA, Bundeswehr oder andere Betreiber reagieren müssen, um ihre Satelliten vor einer Kollision zu schützen.
Dirk Lorenzen über das Weltraumradar Gestra bei Koblenz, das gestern in Betrieb genommen wurde. Und damit ist es an der Zeit für die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang.
Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat die Erprobung einer Antikörpertherapie zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen pausiert. Damit sei das Unternehmen der Empfehlung einer unabhängigen Expertengruppe gefolgt, die unter anderem die Patientensicherheit während dieser klinischen Studie überwacht, teilte das Unternehmen gestern mit. Die Studie sei, Zitat, aus einer Fülle an Vorsicht heraus unterbrochen worden, hieß es. Bei der Studie wurde das Medikament Remdesivir plus eine experimentelle Antikörpertherapie getestet. Die Corona-Pandemie hat zu einer Übersterblichkeit in mehreren Ländern geführt. Das ist das Ergebnis einer Modellstudie, die heute im Fachblatt Nature Medicine erscheint. Dazu hatte ein internationales Forschungsteam die Daten von 19 europäischen Ländern sowie Australien und Neuseeland analysiert. Demnach verzeichneten England, Wales und Spanien von Mitte Februar bis Mai 2020 die höchste Anzahl an Todesfällen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Ergebnisse zeigen, dass in allen 21 Ländern zusammengerechnet rund 206.000 zusätzliche Todesfälle auftraten, die sich direkt auf die Pandemie oder die Begleitumstände wie mangelnde Versorgungskapazitäten in Krankenhäusern zurückführen lassen. Auf der Internationalen Raumstation gibt es einen Schichtwechsel. Eine neue Besatzung hat planmäßig die Internationale Raumstation ISS erreicht. Eine amerikanische Astronautin war heute Morgen zusammen mit zwei russischen Kosmonauten im Weltraumzentrum Baikonur gestartet. Dabei nahmen sie erstmals die sogenannte Expressroute, die sie in nur 3 Stunden ans Ziel brachte. Nach nur 2 Umlaufbahnen konnte das Soyuz-Raumschiff an der ISS andocken. Bisher dauerte der Flug zur Raumstation doppelt so lange. Die Corona-Lockdowns in einigen Ländern haben zu einem deutlichen globalen CO2-Rückgang geführt. Durch die Corona-Pandemie bedingt kam es in der ersten Jahreshälfte 2020 zu einem beispiellosen Rückgang der CO2-Emissionen. Dieser war stärker als jener während der Finanzkrise von 2008, der Ölkrise von 1979 oder sogar während des Zweiten Weltkriegs. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Communications. Den Daten zufolge wurde in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 8,8% weniger Kohlendioxid ausgestoßen als im gleichen Zeitraum 2019. Das entspricht einem Rückgang von 1.551 Millionen Tonnen. Nach den ersten Lockerungen im Sommer 2020 hätten die CO2-Emissionen aber wieder ihr Vor-Corona-Niveau erreicht. In Paris kam ein Dinosaurier-Skelett unter den Hammer. Bei einer Versteigerung im Auktionshaus Drouot gestern erhielt ein anonymer Käufer das Skelett eines Allosaurus für gut 3 Millionen Euro. Das 10 Meter lange und 3,5 Meter hohe Skelett des Raubsauriers ist nach Angaben des Auktionshauses mehr als 150 Millionen Jahre alt. Gefunden wurde es 2016 im US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming. Der Großbrand am Kilimandscharo ist immer noch nicht gelöscht. Der Kampf gegen die seit Tagen lodernden Flammen an Afrikas höchstem Berg geht unvermindert weiter. Laut Tansanias Nationalparkbehörde TANAPA waren an der Südflanke des Kilimandscharo bis Dienstagabend 28 Quadratkilometer Heidelandschaft abgebrannt.
Soweit Michael Stang. In unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um das noch weit entfernte Schicksal unserer Heimatgalaxie.
Sternzeit, 14. Oktober. Ein Blick in die Zukunft der Milchstraße. Unsere kosmische Heimat, die Milchstraße, wird in einigen Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen und schließlich verschmelzen. Eine solche Galaxienkollision vollzieht sich in der Simulation zwar mit atemberaubendem Tempo, nimmt aber in Wirklichkeit unvorstellbar lange Zeiträume in Anspruch. Wenn sich 2 Spiralgalaxien von je 100.000 Lichtjahren Durchmesser mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Sekunde durchdringen, ist dieser Prozess frühestens nach 300 Millionen Jahren beendet. Während dieser Zeit verändern die Galaxien unter dem Einfluss gegenseitiger Anziehungskräfte allmählich ihre Form. Es entstehen neue Materiebrücken und Gasströme. Zudem wird die Entstehung unzähliger neuer Sterne angestoßen. Dabei passiert alles so langsam, dass Beobachter innerhalb der Galaxien von diesen Veränderungen nichts mitbekämen und ihren Ablauf bestenfalls aus sehr präzisen Messungen rekonstruieren könnten. Wie so etwas aus der Ferne aussieht, zeigt die Galaxie NGC 1410 im Sternbild Stier. Sie ist vor rund 200 Millionen Jahren mit der benachbarten Galaxie NGC 1409 zusammengestoßen. Während dies in 1410 die Entstehung zahlloser neuer Sterne angeregt hat, zeigt 1409 bislang kaum erkennbare Folgen. Allerdings zeigt eine Aufnahme des rund 300 Millionen Lichtjahre entfernten Objekts mit dem Hubble-Teleskop dort auch keine Spiralstruktur mehr. Womöglich wurden die Sterne schon kräftig durchgemischt.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die neue Chemiestrategie der EU-Kommission.